Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ihr hört uns eine Woche vorher auf RTL Plus kostenfrei und dann eine Woche später auf allen anderen Plattformen, wo man Podcasts finden kann. Und mit mir am Start ist heute, wenig überraschend.
Wer hätte das gedacht? Tanina ist hier. Ich grüße euch natürlich auch ganz herzlich. Unsere heutige Hörermail ist ausnahmsweise mal eine Pressemitteilung. Über die bin ich nämlich gestolpert. Und zwar haben wir eine Pressemitteilung, ich arbeite ja beim Radio, bekommen von der Techniker-Krankenkasse und berichten uns über Zahlen aus NRW, Überschrift Verdacht auf Behandlungsfehler. Solche Pressemitteilungen landen bei uns eher so in der Nachrichtenabteilung, aber da habe ich natürlich, das war wie in Leuchtschrift blinkte das auf, da habe ich gedacht, ja, das trifft doch hier unser Thema, da guckst du mal rein. So, und die haben ein paar Zahlen ausgepackt und sagen, sie haben in NRW im vergangenen Jahr 1687 Versicherte gehabt, die sich an die Techniker-Krankenkasse gewandt haben, weil sie eine Fehlbehandlung ihrer Ärztin oder ihres Arztes vermuten. Und jede dritte Beschwerde richtet sich gegen eine chirurgische Behandlung, das sind 33%, gefolgt schon von der Zahnmedizin und Kieferorthopädie. Das behandelt ihr bei euch in der Kanzlei nicht, ne? Zahnmedizin. Habe ich das richtig in Erinnerung, Peter?
Das hast du vollkommen richtig in Erinnerung. Das haben wir früher mal gemacht, aber das ist einfach so ein spezieller Bereich der Medizin, wo man auch spezielle Kenntnisse benötigt. Darum haben wir uns entschlossen, uns zu konzentrieren auf den sonstigen Bereich der Humanmedizin. Obwohl, das ist gar nicht ganz richtig. Da kommt mir jetzt gerade so ein kleiner Gedankenblitz. Wir machen auch ab und an, weil wir das auch mal gefragt wurden, Veterinärmedizin. Also ich kann mich erinnern, dass wir so 5, 6, 7 Fälle hatten in diesem Bereich. Einmal ging es da um sehr, sehr teure, ich glaube sogar im Millionenbereich vom Preis her liegende Rennpferde.
Ach, ich wäre ja schon bei Katzen gewesen, aber Millionen, nein. Also nee, das kostet ja auch die teuerste Katze, glaube ich, nicht, oder?
Nee, so eine Katze gibt es nicht, aber es gibt Rennpferde in diesem Preissegment. Und da hatten wir mal einen Fall, das weiß ich noch. Wir hatten mal 2 Hundefälle. Also wir machen jetzt nicht den Fall, wenn der Hamster falsch behandelt worden ist. Ne? Und weil so arg, wie es klingt, ist es dann auch, einen neuen Hamster bekommt man für 15 Euro und das ist dann der Schaden. Mehr ist es leider nicht. Also ich blende mal alles andere, was da an Schäden sonstiger Natur dranhängt natürlich. Ich bin auch selbst großer Tierfreund aus, aber es bleibt ja einfach nur der Sachwert, so traurig es ist, des Tieres. Und darum machen wir jetzt nicht Hamster und normale, in Anführungszeichen, Hunde. Aber wenn es um hochpreisige Tiere geht, dann kann das auch schon mal eine Rolle spielen. Aber die Zahnmedizin selber, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, das machen wir in unserer Praxis nicht. Aber es gibt doch viele Kollegen, die auch in dem Bereich tätig sind und sich da wunderbar und gut auskennen.
Vielleicht machen wir mal einen Fall über einen tierischen Fall von dir.
Ja, es kommt, wie gesagt, ganz selten vor, weil meistens haben die Tiere nicht diesen Wert. Also schon, ich rede, wie gesagt, nur über den finanziellen Wert,
ja, wir wissen,
nicht
wie
über
du's
den
meinst.
Ideellen Wert. Mhm. Ja, ich denke auch. Und darum sind die Fälle ganz, ganz selten.
Aber interessant, aber hast du mir noch nie erzählt. Wusste ich
ja, doch,
gar
es
nicht.
Es gibt eine Kanzlei in Hamm, Westfalen. Da ist, glaube ich, immer noch, aber sie war zumindest viele Jahre, Isabel Wert. Dem einen oder anderen wird diese Dame etwas sage, ich glaube, somit die erfolgreichste oder vielleicht sogar die erfolgreichste Olympionikin, mehrfache Olympiasiegerin im Dressurreiten. Und die ist auch Anwältin. In einer Kanzlei war sie zumindest früher, die gibt es, glaube ich, in dieser Zusammensetzung nicht mehr, die unheimlich viel Pferderecht gemacht haben. Mhm. Und da waren die, und Arzthaftungsrecht, und da waren die auf Arztseite meistens, ab und an auf Patientenseite, aber meist auf Arztseite. Und da war die tätig. Und mit denen hatten wir auch mal eine Auseinandersetzung im Bereich Pferdesport oder Pferdebehandlung durch einen Mediziner.
Und wer hat gewonnen?
Das weiß ich nicht mehr, aber weil Isabel Wert ja alles im sportlichen Bereich gewinnt, hat sie mir bestimmt da einmal den, in der Sportsprache zu bleiben, Sieg überlassen.
Oh, wenn das ein Sieg für dich gewesen wäre, würdest du dich bestimmt besser dran erinnern. Das ja, ist ja meine Vermutung.
Hab ich verloren.
Ja, aber interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich, Tiere betrifft es ja nun mal in der Medizin auch mal. So, ja. Wer weiß, was wir jetzt angerichtet haben. Jetzt kriegst du ganz viele Anfragen. Zu Nein. Tieren und also, Medizinfällen.
Das ist nicht unsere Spezialität
okay.
und Spezialisierung. Also wir bleiben eher bei der Humanmedizin.
Okay. Also wenn wir jetzt noch in diesem Ranking hier bleiben, haben wir gerade schon gesagt, also chirurgische Behandlung mit Fehlern behaftet auf Platz 1, dann Zahnmedizin, innere Medizin folgt dann und die restlichen Verdachtsfälle, die verteilen sich auf Geburtshilfe und Gynäkologie. Da haben wir ja auch wirklich schon sehr tragische Fälle bei uns auch im Podcast gehabt. Orthopädie, Pflege ist dabei, Allgemeinmedizin. Augenheilkunde. Also jetzt sind wir aber schon in so einem Prozentbereich von 3%, 4%. So, und gleichzeitig geht die Techniker Krankenkasse davon aus, dass es noch eine hohe Dunkelziffer an unentdeckten Behandlungsfehlern gibt. Ich glaube, dafür muss man nicht studiert haben, um auf diesen Verdacht zu kommen. Jetzt haben die in ihrer Pressemitteilung aber auch eine sehr interessante Forderung, wie ich finde. Die Techniker Krankenkasse fordert eine Meldepflicht für Behandlungsfehler von allen medizinischen Einrichtungen. Also aktuell würden Fehler nur erfasst, wenn eben Patientinnen und Patienten die selbst melden. Und dadurch bleiben viele Fehler unentdeckt, sagt die TK. Und eine systematische Auswertung von Fehlerquellen und Verbesserungen sei so kaum möglich. Für wie erfolgsversprechend hältst du denn so eine Forderung der Krankenkasse? Also Ärzte und Krankenhäuser melden selbst ihre Fehler.
Also diese Forderung halte ich für vollkommen richtig und legitim. Gibt es ja in Einzelbereichen gibt es die ja auch schon, dass man das entsprechend mitteilen muss. Ob das wirklich dann so umfangreich genutzt wird, wie es sein sollte, da habe ich so meine Zweifel. Also da wird trotzdem noch ein sehr großes Dunkelfeld bleiben von nicht gemeldeten Behandlungsfehlern. Also da habe ich schon Bedenken, dass dem wirklich so nachgekommen wird, wie es wünschenswert wäre. Aber aus Patientenanwaltssicht ist das ganz klar zu fordern und zu wünschen wäre, dass wirklich jeder Behandlungsfehler mitgeteilt werden muss und dann entsprechend in ein Register eingeführt wird.
Also jetzt, wie gesagt, ist es ja in den meisten Fällen noch so, dass man als Patient, als Patientin eben selber aktiv werden muss. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, man muss ja nicht direkt zum Anwalt gehen, sondern man kann diesen Verdacht, dass man vielleicht nicht richtig behandelt wurde, ja seiner Krankenkasse melden. Und die sagen auch jetzt in dieser Pressemitteilung, es ist wieder wichtig, wenn man dann auch gut vorbereitet ist, dass man vielleicht noch schnellstmöglich ein Gedächtnisprotokoll anfertigt. Und sollte sich jetzt der Verdacht auf einen Fehler erhärten, dann, das hast du uns ja auch schon oft beschrieben, kann die Krankenkasse beim medizinischen Dienst ein Gutachten in Auftrag geben. Und Patientinnen und Patienten können die Gutachten für ihre eigenen Schadensersatzverhandlungen mit der Ärztin oder dem Arzt oder dem Krankenhaus, der zuständigen Haftpflichtversicherung oder vor Gericht nutzen, sofern sie diesen Weg beschreiten möchten. Jetzt frage ich aber doch, an welcher Stelle sollte aus deiner Sicht denn dann aber anwaltlicher Rat bzw. Hilfe in Anspruch genommen werden?
Ja, also da habe ich zwei, drei Momente, die ich dazu gerne erläutern würde. Einmal hast du gesagt, die Krankenkasse kann den medizinischen Dienst mit einem Gutachtenauftrag versehen. Wenn du das jetzt gesagt hättest 2003, dann wäre das noch richtig gewesen. Mittlerweile ist aus dieser Kann-Vorschrift, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Paragraph 66 SGB, Sozialgesetzbuch, Römisch 5,
oh Gott, hast du es gerade aus dem Kopf aufgesagt, dass du das da auf dem Zettel steht?
Nee, die Vorschrift ist bekannt und geläufig. Ich kenne ohnehin sehr, sehr viele Vorschriften auswendig, sogar aus der Studienzeit noch, die ich gar nicht mehr brauche. Aber das hat sich so eingebrannt ins Hirn.
Respekt, also, ich weiß manchmal beim Einkaufen meine PIN-Nummer nicht. Also Respekt.
Doch, also ich kenne sehr, sehr viele Paragraphen noch. Obwohl ja viele denken, Jurastudium ist Paragraphen auswendig lernen. Also das ist ganz sicher nicht und das ist völlig unbedeutend. Aber man lernt mit den Paragraphen umzugehen und man kennt sehr, sehr viele. Also Paragraph 66 SGB 5 war früher eine Kann-Vorschrift, also die Krankenkassen konnten einen Gutachtenauftrag geben. Mittlerweile ist das eine Soll-Vorschrift. Die sollen im Sinne von eigentlich müssen. In ganz seltenen Ausnahmefällen müssen sie nicht, aber es ist als Muss-Vorschrift zu verstehen. Also die müssen ein Behandlungsfehlergutachten einholen. Das ist das Erste. Das Zweite, dem ich widersprechen würde, ist dem Ratschlag, sich direkt an die gesetzliche Krankenkasse zu wenden. Natürlich empfehlen das die gesetzlichen Krankenkassen. Ich als Patientenanwalt würde das nicht empfehlen, weil das nicht immer der richtige Weg ist oder der erst zu begehende Weg. Ich würde sagen, immer erstmal zum Anwalt, um zu schauen, ist der Weg über die gesetzliche Krankenversicherung, da ein Gutachten einzuholen über den MD, den medizinischen Dienst, der richtige. Und das sollte der Anwalt im Vorfeld klären, weil manchmal ist das nicht der richtige und dann ist das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen, weil man diesen Weg beschritten ist und dann schafft man sich selber Probleme, die man von Anfang an hätte vermeiden können. Also darum immer erstmal zum Anwalt gehen, zumindest den Rat einholen, ob das der richtige Weg ist. Wie gesagt, viele Anwaltskanzleien bieten kostenlosen Erstrat in Arzthaftungssachen an. Und wenn sie das nicht tun, was auch völlig legitim ist, ist die Erstberatung gekappt auf 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Also das kann sich fast jeder leisten. Wenn nicht, kann sich ja einen Beratungshilfeschein holen. Immer erst zum Anwalt gehen und dem Rat der TK in dem Fall nicht folgen, erstmal die zu beauftragen und mit denen Rücksprache zu halten. Das ist dann vielleicht der zweite Schritt, auch der richtige möglicherweise, aber nicht in allen Fällen.
So, und jetzt finde ich das sehr spannend, ist hier noch ein dritter Weg. Theoretisch könnten Krankenkassen anhand von Datenanalysen mögliche Behandlungsfehler erkennen und dann ihre Versicherten, also den Patienten, darüber informieren. Derzeit dürfen die Kassen das aber nicht, schreibt die TK, selbst wenn sie ganz klare Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler haben. Sie dürfen die Betroffenen nicht kontaktieren und sie darauf hinweisen. Ist das auch noch so oder ist das auch schon veraltet? Und wie stehst du dazu?
Also das kenne ich so gar nicht und ich denke, es gibt immer Wege, auf denen man mit dem Versicherungsnehmer entsprechend kommunizieren kann. Also da kann ich gar nichts großartig zu sagen. Also ob man aus Datenanalysen Behandlungsfehler erkennen kann, das weiß ich nicht. Mag sein, aber das ist jetzt ein Feld, wo ich überhaupt nicht Bescheid weiß. Also da müssten wir mal die Krankenkasse fragen.
Ja, aber gibt es denn Fälle, dass du Patienten hattest, die gesagt haben, meine Krankenkasse hat mich darauf hingewiesen, dass ich vielleicht falsch behandelt wurde?
Also die Krankenkassen, gut, die verfolgen ja selbst auch mögliche Behandlungsfehler. Also es war ja früher so, dass die Krankenkassen nicht selbst aktiv geworden sind, selbst wenn sie meinten, es lag ein Behandlungsfehler vor. Das hat sich geändert, weil sie gemerkt haben, oh, wir haben da hohe Kosten und jetzt müssen wir vielleicht selber mal aktiv vorgehen. Und das ist meist in den großen Schadensfällen, wo es doch um eine Menge Geld für die Krankenkasse geht, dann werden die aktiv. Wir vertreten in der Praxis auch einige Krankenkassen im Rahmen von Regressforderungen und da sind die mittlerweile ganz gut aufgestellt. Also muss man schon sagen, das hat sich entwickelt so im Laufe der Jahre und wir arbeiten auch gut mit denen zusammen und das ist schon, was auch sich lohnt, für die Krankenkassen das geltend zu machen. Man kann sich vorstellen, wenn jemand 3 Monate auf Intensiv gelegen hat und was da an Summen zusammenkommt, ne, oder was dann in der Folge noch zu zahlen ist, da sind wir sehr schnell mal im 5-, 6-, ja, teilweise sogar im 7-stelligen Bereich. Mhm. Und da lohnt es sich auch für die Krankenkasse, selbst aktiv zu werden und nicht abzuwarten, was der Versicherungsnehmer, die Versicherungsnehmerin in einem möglichen Arzthaftungsprozess erzielt, sondern voranzugehen und ein Verfahren zu führen. Das ist auch gut so. Und da unterstützen wir auch Krankenkassen in diesen Bereichen.
Danke dir, Peter, für deine Erklärung. Also diese Pressemitteilung, die war mir doch wirklich so entgegengesprungen, dass ich dachte, ich bringe sie uns heute einfach mal mit. So, aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und der Titel, ja, ist ja jetzt ein bisschen sperrig.
Ja, sperrig kann man sagen. Der Titel heißt nämlich Sprunggelenkverrenkungsfraktur vom Typ Weber C. Mhm. Mhm, das ist die richtige Kommentierung auf diesen Titel. Da handelt es sich zwar um ein deutsches Wort und nicht um einen lateinischen oder griechischen Medizinbegriff. Der steht aber auch stellvertretend, oder dieser Begriff steht stellvertretend für eine Problematik, die noch immer an und ab, zumindest in Arzt-Patienten-Gesprächen vorkommt. Nämlich der Patient versteht nicht oder nur eingeschränkt, was der Mediziner ihm sagen möchte. Mhm. Man soll dann aber mitunter eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung für sein weiteres Leben, das auch nachhaltig quasi geändert werden kann durch diese Entscheidung, treffen, obwohl man gar nicht verstanden hat, was einem der Arzt, die Ärztin sagen wollte. Viele Mediziner, und das ist auch gut so, gehen dazu über, sich dem Patienten, dem Intellekt des Patienten, versteht er die deutsche Sprache oder nicht, anzupassen und das verständlich zu erklären. Das verstecken sich auch nicht hinter dem Medizinersprech. Manche schon noch, natürlich, die das vielleicht brauchen für ihr Ego oder aus anderen Gründen. Aber viele sprechen so, dass es einfach auch verständlich ist. Und ich erinnere mich an eine Zuschrift eines Medizinstudenten. An dieser Stelle herzlichen Dank. Uns hören sehr viele Medizinstudenten. Und vielleicht können wir denen auch was mit auf den Weg geben, dass, wenn sie später als Ärztinnen und Ärzte tätig werden, vielleicht den ein oder anderen Fehler gar nicht erst machen. Das wäre eine wunderbare Sache. Und da hat der Medizinstudent uns mitgeteilt, dass es im Rahmen des Studiums entsprechende Kurse gibt. Also Kurse, um den Patienten verständlich zu erklären, was mit ihm ist, ihn verständlich aufzuklären, da wird die entsprechend geschult. Und das finde ich sehr wertvoll und sehe ich auch genauso, wie er geschrieben hat, als sehr gewinnbringend an.
Also Kommunikation ist alles und Verständnis das wichtige Pünktchen auf dem i. Heute haben wir es mit einem Fall zu tun, mit einer Verletzung, die sich diesmal der 26-jährige Hendrik beim Fußballspielen zugezogen hat. Blöd gegrätscht und der Knöchel schreit Hurra und Hendrik wird direkt vom Spielfeld ins Krankenhaus befördert. Also gut, dass die Sanitäter des DRK mit dem Rettungswagen vor Ort sind. In der Notfallambulanz des Krankenhauses, das sie ansteuern, ist wenig los. Eine Ärztin hat sofort Zeit, sich den Knöchel von Hendrik genauer anzuschauen. Und der ist dick geschwollen mittlerweile. Er ist Bluterguss verfärbt. Offene Wunden sind nicht vorhanden. Jetzt will die Ärztin wissen, was unter der Schwellung los ist und lässt ein Röntgenbild anfertigen. Zusammen mit Hendrik schaut sie sich die Aufnahme an und ihre Diagnose kommt prompt. Sie stellt einen Sprunggelenk-Verrenkungsbruch Typ Weber C links fest. So, ich bin mir relativ sicher, dass Hendrik gefragt hat, was ist denn das?
Ja, das hat Hendrik tatsächlich auch. Und ich will es einfach mal so verständlich wie möglich erklären. Das Sprunggelenk verbindet den Unterschenkel mit dem Fuß. Das ist, glaube ich, noch für jeden einleuchtend. Und es besteht aus mehreren Knochen. Wir kennen das Schienbein, das Wadenbein und das Sprungbein im Wesentlichen. Und das Sprunggelenk ist ein sehr wichtiges Gelenk, weil es trägt das komplette Körpergewicht und ermöglicht uns überhaupt, uns zu bewegen in Form von Gehen, Laufen, Springen. All das ist ohne Sprunggelenk nicht möglich. Aber Tanina, was bedeutet jetzt ein Verrenkungsbruch?
Ja, das heißt, dass gleichzeitig ein Knochen gebrochen ist und das Gelenk ausgerenkt wurde. Also das handelt sich dann wirklich um eine schwere Verletzung, bei der eben nicht nur was gebrochen ist, sondern das Gelenk auch nicht mehr richtig sitzt. So, jetzt kommen wir noch zum Typ Weber C.
Die Weber-Klassifikation beschreibt, wo genau am Wadenbein der Bruch liegt. Also im Verhältnis zum Band, das das Schienbein und das Wadenbein unten zusammenhält. Wir erinnern uns, die sogenannte Syndesmose, einer unserer letzten Fälle, war da angesiedelt. Und man unterscheidet drei verschiedene Typen. Weber A ist Bruch unterhalb der Syndesmose. Weber B ist Bruch auf Höhe der Syndesmose. Und Weber C, da bleibt nicht mehr viel, Bruch oberhalb der Syndesmose.
Ja, und damit hat Hendrik quasi den Negativ-Jackpot gelandet. Mit Typ C hat er sich die schwerste Form eingefangen, weil das Wadenbein oberhalb des Sprunggelenks gebrochen ist. Die Bandverbindung zwischen Schien und Wadenbein, also die Syndesmose, die ist mit verletzt. Und eben zusätzlich ist das Gelenk verrenkt. Also da hat er sich wirklich ganz ordentlich verknackst. Das ist eine sehr komplexe Verletzung, die auch meist operiert werden muss, weil das Gelenk sonst dauerhaft instabil bleibt und auch Folgeschäden entstehen können. Also Hendrik wird sehr schnell klar, dass er erstens eine ganze Weile keinen Fußball mehr spielen wird und dass er sich jetzt einer Operation unterziehen muss. Laut ärztlicher Patientenakte, die uns hier ja auch vorliegt, folgt ein ausführliches Aufklärungsgespräch über die Vor- und Nachteile der OP, Risiken, Komplikationen, alles was dazugehört. Natürlich auch über die Erfolgsaussichten der konservativen und eben operativen Therapieoptionen. Hendrik ist mit dem Eingriff einverstanden. Er stimmt also zu. Die Operation dauert eine gute Stunde, so steht es im Operationsbericht. Und direkt nach dem Eingriff hat Hendrik schon ordentliche Schmerzen. Die lassen sich aber soweit mit Medikamenten erstmal in den Griff kriegen. Das Sprunggelenk ist noch deutlich geschwollen, wird dementsprechend in der Klinik hochgelagert und gekühlt. Nach 4 Tagen wird Hendrik dann aus dem Krankenhaus entlassen. Zu Hause, klar, ist jetzt erstmal Schonzeit angesagt. Das Bein soll entlastet bleiben. Kleine Ministrecken bewältigt er mit Krücken. Einen Monat später wird Hendrik dann in einem anderen Krankenhaus nachuntersucht. Und dazu gehört auch, dass ein CT angefertigt wird. Und der zuständige Arzt in dieser Klinik ist mit den Aufnahmen nicht wirklich zufrieden. Im Arztbrief vermerkt er, dass die veranlasste CT-Untersuchung des linken Sprunggelenks eine ungenügende Reposition beschreibt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei der Operation das Sprunggelenk offenbar nicht korrekt oder nicht vollständig reponiert wurde, also nicht wieder in die richtige Stellung gebracht wurde. Das wirft natürlich die Frage auf, wurde die Reposition im OP unvollständig oder vielleicht auch gar nicht durchgeführt? War das vermeidbar? Also war das jetzt schon ein ärztlicher Fehler? Der Arzt sagt Hendrik, also das kann auf gar keinen Fall so bleiben, wir müssen jetzt nochmal operieren. Bei diesem Eingriff werden dann sämtliche Platten und Schrauben entfernt. Eine Vakuumpumpe wird angeschlossen für einen Wackwechsel. Damit wird die Wunde luftdicht verschlossen. Noch 3-mal wird anschließend stationär so ein Wackwechsel durchgeführt. Ja, und der Heilungsprozess dauert wieder eine Weile, aber Hendrik fragt sich, warum es ihm in dieser Zeit kaum besser geht. Die Ärzte hatten ihm doch versichert, dass die Heilungschancen sehr gut aussehen. Davon spürt er allerdings wenig. Ja, er ist zwar wieder ohne Krücken auf den Beinen, versucht auch ein bisschen Sport zu machen, scheitert aber im Prinzip schon am schnellen Laufen und Joggen fällt völlig flach. Also der verletzte Fuß fühlt sich mittlerweile steif an. Morgens nach dem Aufstehen muss er sich erstmal humpelnd einlaufen. Besonders am Abend schmerzt der Fuß, vor allem wenn er sich über den Tag angestrengt hat. Zum Beispiel, wenn er gearbeitet hat oder mit der Familie irgendwas unternommen hat. Also dann muss er sich zu Hause sofort ins Bett legen, seinen Fuß kühlen. Denn dieser wird nach langem Aufbleiben immer dick. Regelmäßig schwillt sein Bein an. Zu diesem Zeitpunkt weiß Hendrik noch nicht, dass diese Beschwerden erst die Spitze des Eisberges sind. Peter, ich habe ja gerade erwähnt, dass Hendrik auch mal wieder gearbeitet hat. Ganz viel war das aber bei ihm nicht, ne?
Nee, das kann man nicht sagen. Also er war monatelang krankgeschrieben, insgesamt 15 Monate, also mehr als ein Jahr.
Wahnsinn. Also nach diesen langen 15 Monaten versucht Hendrik ja wieder zu arbeiten. Aber schon nach 3 Wochen ist klar, das geht gar nicht. Also die Schmerzen werden wieder so stark, dass er sich wieder im Krankenhaus vorstellen muss. Und da bekommt er die Nachricht, dass auch wieder eine Operation folgen muss. Hendriks Ärztin hat den Verdacht auf eine Knochenentzündung im unteren Bereich des Schienbeins und des Wadenbeins und führt jetzt eine offene PE durch. Also es wird ein offener Schnitt gemacht, um Knochen und Gewebe zu untersuchen. Jetzt sprach ich vorhin schon von der Spitze des Eisberges, was die Beschwerden und den Zustand von Hendrik heute angeht. Also der Rattenschwanz ist noch viel, viel länger. Mit seinen jetzt 27 Jahren schluckt er erstmal Unmengen an Schmerzmitteln. Seitdem versucht er von ihnen loszukommen und dann geht's mit Schlafproblemen los. Mittlerweile nimmt er nicht nur Schlafmittel ein, sondern auch Antidepressiva. Er lebt ständig mit Angstgefühlen und Panikattacken. Er streitet sich oft mit seiner Frau. Also er ist überhaupt nicht mehr ausgeglichen. Er hat Angst, mit seinem kleinen Sohn rauszugehen, weil er befürchtet, dass er ihn nicht beschützen kann. Also dass er ihm nicht hinterherlaufen kann, wenn der Kleine abdüst. Seit seinem Unfall ist er auch nicht mehr im Urlaub gewesen. Er traut sich einfach nicht durch die Entzündung im Bein. Und auch der finanzielle Aspekt hat natürlich auch nochmal eine ganz große Rolle gespielt. Und am meisten macht es ihm zu schaffen, dass ihm dies alles in jungen Jahren passiert ist. Also nach dem Unfall und insgesamt 10 Operationen drückt Hendrik seinen Zustand in einem Satz aus, der auch wirklich betroffen macht. Er sagt, ich fühle mich nur noch wie ein halber Mensch. So, das ist der Ist-Zustand von Hendrik. Peter, dann wurde ein Gutachten durchgeführt vom medizinischen Dienst, weil Hendrik ist sich ganz sicher, ich bin hier nicht richtig behandelt worden. Und das haben ihm auch die Ärzte in dem zweiten Krankenhaus gesagt, ne? Dass da im ersten bei der OP wohl was nicht so gut gelaufen ist. Was steht denn jetzt in diesem Gutachten drin? Was konnten die da erheben?
Also der Gutachter sagt, dass quasi schon die Durchleuchtung des Sprunggelenks gezeigt hat, und das entgegen der Darstellung im Operationsbericht, die stimmt einfach nicht. Das Repositionsergebnis nicht ausreichend war. Und die Osteosynthese, also das Zusammenfügen, die Behandlung des Bruches nicht korrekt erfolgt ist. Der Abstand zwischen dem Wadenbein und dem Schienbein und der Abstand zwischen dem Innenknöchel und der inneren Sprungbeingelenkfläche waren einfach zu groß, so der Gutachter. Und daraus ergibt sich, dass die Kongruenz des Sprunggelenks nicht wiederhergestellt war. Also verkürzt gesagt, einfach nicht richtig die Teile, die sich da befinden, zusammengesetzt. Das Puzzle nicht so platziert, dass es ineinander greift oder die Zahnräder greifen nicht ineinander. Mhm. Und er sagt, die am Tag nach dem operativen Eingriff durchgeführte CT-Untersuchung hat diese unzureichende Reposition nochmal bestätigt. Und das hat auch der Radiologe im Rahmen seiner Befundung ganz deutlich zum Ausdruck gebracht und das auch so niedergeschrieben. Und trotzdem wurde weder auf die Bilder noch auf die Befundung durch den Radiologen in irgendeiner Art und Weise reagiert. Es wurde einfach nichts gemacht.
Nein, er hat Schmerzmittel bekommen und ist dann ja wirklich erst einen Monat später in die andere Klinik gegangen zur Untersuchung. Und da ist ja auch ein CT gemacht worden. Also es hat tatsächlich in der ersten Klinik nach dem Eingriff auch schon ein CT gegeben. Und da, die Bilder habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen und man hätte das sehen müssen.
Ja, gerade auch, weil der Radiologe ja das niedergeschrieben hat und gesagt, hier, die Reposition ist unzureichend, Klammer auf, da müsst ihr noch mal ran, das reicht so nicht, hat er quasi ins Poesiealbum geschrieben, den Chirurgen. Aber ich weiß nicht, ob die das nicht gelesen haben oder gelesen und dann ignoriert haben. Also auf jeden Fall ist es irgendwie untergegangen und nicht beachtet worden. Und dann ist er entlassen worden, ohne dass dann zwingend Weiteres unternommen worden ist. Und dadurch ist dann der Schaden entstanden. Und das hat einfach dann auch dazu geführt, dass die Gegenseite, sprich die gegnerische Versicherung, auch sehr schnell gesagt hat, okay, also in dem Fall muss sich das unser Versicherungsnehmer wirklich ganz glasklar anlasten lassen. Wir versuchen gar nicht, hier einen Fehler in Abrede zu stellen. Wir sehen den auch als gegeben an und sind bereit, in außergerichtliche Verhandlungen einzusteigen. Und du wirst mich jetzt sicher fragen, wie die sich gestaltet haben.
Aber natürlich.
Ja, vielen Dank. Und zwar wie immer recht zäh. Es gab ein erstes fixes Angebot vom Versicherer über 22.500 Euro. Unseres Erachtens natürlich völlig untersetzt. Es gab dann ein Folgeangebot, nachdem wir interveniert hatten, von 35.000 Euro. Unseres Erachtens auch immer noch untersetzt und zu gering. Letztendlich haben wir uns dann auf 50.000 Euro, also mehr als das Doppelte des ursprünglichen und ersten Angebots, verständigt im Vergleichswege. Und so konnte das noch ein einigermaßen in finanzieller Hinsicht befriedigenden Abschluss schnell und außergerichtlich finden.
Ja, ein kaum belastbares Bein und 50.000 Euro für Hendrik. Das ist das Ergebnis von unserem heutigen Fall. Was ich mir jetzt gerade schon wieder direkt für mich selber rausziehe, ist, ich lasse mir die Krankenhausunterlagen, wenn ich behandelt werde, auch aushändigen. Ich will die auch haben. Also Sie haben ja ganz ehrlich, ob es untergegangen ist, du hast ja auch gesagt, du weißt es nicht, aber es lag ja vor. Ich will keinem Krankenhaus irgendwas unterstellen, aber wir hatten ja auch schon mal einen Fall, da hatte dann der Patient die Krankenhausunterlagen, in denen was ganz anderes drin stand, als in den Unterlagen des Krankenhauses. Und da konnte ja nachgewiesen werden, dass das Krankenhaus da, glaube ich, noch mal was hinzugefügt hatte. So war es damals gewesen. Also es ist, wie gesagt, das bleibt jetzt bei mir wieder hängen. Ich nehme die Unterlagen auch. Ich will sie auch für den Fall der Fälle.
Ja, oder man macht mal ein Foto von den Unterlagen, zumindest von den wesentlichen, hat das dann archiviert und kann die später ja nochmal anfordern. Und ja, es ist kein Einzelfall, es ist ein zugegebenermaßen seltener Fall oder wir können es selten aufdecken, aber ich glaube, es sind auch seltene Fälle. Aber mitunter unterscheiden sich die Unterlagen, die wir dann später bekommen, schon von den ursprünglichen. Das ist natürlich auch von strafrechtlicher Relevanz und dem muss man dann auch entsprechend nachgehen.
Das muss doch für dich als Anwalt, das muss doch was Herrliches sein, wenn du das wirklich so glasklar da liegen hast. Oder bist du dann trotzdem immer noch, weil ich sag's jetzt mal ganz, man hat schon Pferde kotzen sehen und du hast ja auch schon Dinge erlebt. Bist du da immer noch mit einer gewissen Vorsicht oder bist du dann schon wirklich richtig, ja, siegessicher, wenn du solche deutlichen Unterlagen vor dir liegen hast, wie in diesem Fall?
Nee, man muss trotzdem noch Vorsicht walten lassen, aber ich konfrontiere dann die Beschuldigten gerne erst im Prozess damit, dass wir das wissen, weil dann haben die keine Möglichkeit mehr zu reagieren, müssen spontan reagieren. Und da ist das Überraschungsmoment doch deutlich größer. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist nicht die feine Art. Ich halte es aber schon für die richtige Art im Rahmen einer juristischen Auseinandersetzung, den Arzt, die Ärztin erst im Prozess damit zu konfrontieren. Weil wir haben uns ja nichts vorzuwerfen und der Kläger hat sich nichts vorzuwerfen. Der Arzt hat ja in dem Falle einen Betrug begangen und dann muss er auch aushalten, dass er damit im Rahmen der Verhandlung konfrontiert wird und dann auch vielleicht roh anläuft und nach Worten ringt. Das lasse ich mir dann im Regelfall auch nicht nehmen.
Und damit setzen wir einen Schlusspunkt an diesen Fall und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Dann gibt's einen neuen Fall immer zuerst auf RTL Plus und eine Woche später auf allen Plattformen, wo ihr unseren Podcast findet.
Und bis dahin sagen Tanina und Peter
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.